Aufhören kann nicht mehr. Wenn der Zirkus kam, war ich nicht zu halten. Ähnlich war es nur noch, wenn es hieß, der Rummel kommt auf den Lindenhof oder die Zigeuner sind bei der Sandgrube am Fleischerlauch. Zwar war das Braunbierauto, wo man lose Braunbier in Kannen bekam, um es zu Hause auf Flaschen abzufüllen, schon ziemlich aufregend. Aufregend, weil beim späteren Öffnen meist die ganze Küche bespritzt wurde. Außer meiner Mutter hatten, inzwischen war Katharina meine Schwester geboren, wenigstens drei von uns einen Mordsspaß dabei. Auch war der Scherenschleifer, der von Haus zu Haus zog und auf der Straße Messer und Scheren schliff, eine Sensation in meinem kleinen Lieberose, aber nichts war verrückter als Zirkus, Rummel und Zigeuner. Ich musste hin. Ich schmierte mich an sie heran, half hier und da, machte Bewerbchen. Ich war magisch angezogen von diesen Menschen. Weniger Interesse zeigte ich für Holzgestänge, klapperndes Gerät, gefahrverheißende Wagen, die grelle Musik. Auch stand ich den großen wilden Tieren, selbst Pferden, skeptisch gegenüber. Ich sah nur die Menschen, die so ganz anders schienen als die, die mir bisher begegnet waren. Die braune, schwarzgraue Haut der Zigeuner, ihre glänzenden, festen, schwarzen Haare und erst die, selbst bei den Älteren, brennenden Inderaugen. Das waren unheimlich traurige, aber auch gierige, gefährliche, lüsterne Augen. Der Geruch von Leder, Schweiß und ihrem Haar, das Unbeschreibliche, mir bis dahin unerklärlich Fremde, zogen mich an, erregten mich auf seltsame Weise. Ich hätte diese Leute so gern angefasst, wäre ihnen blind gefolgt. So könnte es beim Rattenfänger von Hameln gewesen sein. Aber meine Vorsicht ihnen gegenüber und der Instinkt der Leute mir gegenüber, vor allem aber meine Scheu, meinen Gefühlen nachzugeben, geboten, dass immer ein Abstand zwischen uns blieb. Ähnlich war mein Interesse an Schaustellern und Artisten. Sie waren als Kunstfiguren in ihren verführerischen Trikots und durch ihr Geschminktsein entrückte unerreichbare Wesen, die ich staunend anhimmelte. Ich war verwirrt. Was zog mich zu dem Karusselljungen, einem frechen, schmuddligen Kerl mit offenem Hemd, Zigarette im Mund, dreist grinsend? Meinte er mich? Warum? Er schien so frei, so überlegen, so lüstern, begehrenswert und war doch nur ein armes Würstchen vom fliegenden Gewerbe, wie man so sagte. Ich bekam nichts zusammen. Aber in mir wirbelten nachts die schwarzen Augen, die engen Trikots, die offenen Hemden, das nackte Fleisch, das duftende Haar, die dunkle Haut, das Schmutzige, das Verdorbene. Ich sehnte mich nach Berührung mit all dem, das mich so berührt hatte. Mein älterer Cousin war da anders. Er beherrschte die Karussells, die Schiffschaukeln, und das wurde uns beiden zum Verhängnis. Mit einem breiten, groben Lächeln lud er mich zu einer Fahrt auf so einer Schiffschaukel ein. Warum nicht? Mein großer Cousin hatte mich eingeladen, er zahlte. Beide stiegen wir ein. Er schaukelte drauf los wie ein Dragoner. Hui, dachte ich. Kurz darauf schrie ich schon. Er ging aufs Ganze. Er wollte den Überschlag. Ich schrie, aufhören, Angst, kann ich mehr. Verkrampfte mich in den Stangen. Und schon hatte er seinen Überschlag. Der Betreiber, der uns beobachtet haben musste, bremste. Alles endete endlich, ohne dass irgendetwas passiert war. Ich habe seitdem nie wieder gern Rummel besucht. Die Scheu vor Maschinen, jeglichem Gestänge vor Technischem ist mir geblieben. Mein Cousin wohnt in meiner Nähe. Wenn wir uns treffen, grüße ich ihn immer zuerst. Von der Ferne. Bei schwarzen, stechenden Augen, dunkler Haut, einem bestimmten Duft von Haaren, werde ich auch immer wieder so verzaubert, wie einst bei den Leuten an der Sandgrube und auf dem Lindenhof. Nicht bohren, Angst! Nur eine Treppe tiefer stand Tante Mariechen neben Dr. Press, der Zahnarzt war, und reichte ihm, wonach er verlangte. Tante Mariechen war einmalig. Sie hielt mir die ganze Zeit, während Dr. Press bohrte oder andere Gemeinheiten an mir verübte, die Hand. Wahrscheinlich hatte sie nicht allzu viel zuzureichen. Vielleicht reichte sie Dr. Press aber auch nur mit der linken Hand zu. Jedenfalls hielt sie mir immer die linke Hand. Mit der rechten krampfte ich mich in die Armlehne des Folterstuhls. Obwohl ich tagtäglich, solange ich denken konnte, an der Zahnklinik mit ihrem speziellen, mir verhassten Geruch vorbei musste, hatte ich einen Horror vor gerade dieser Abteilung, dem schrecklichen Stuhl, dem Bohrer, den Zangen. Nebenan befand sich, wenn die Zahnstation die Hölle war, und das war sie, der Himmel, die Physiotherapie. Herr Matz, der einst so ein OP-Pfleger war, der manchmal totgegangene Menschlein fest eingewickelt ins Pumpenhäuschen schob, wurde nach der Schließung des Krankenhauses Masseur im Landambulatorium, wie Schwalbenhausen jetzt hieß. In der Massageabteilung war es immer schön warm, damit sich die nackten Menschlein nicht erkälteten, wenn Herr Matz den Lichtkasten über sie stülpte oder sie mit seinen Händen durchwalkte. Hier saß ich gern und sah aus gebührender Entfernung seiner Arbeit zu. Es roch nach Babyöl. Herr Matz musste seine Sache allerdings falsch verstanden haben, denn eines Tages war er weg. Auch er musste viele heiße Träume geträumt haben, in seinem Falle allerdings von offenen Blusen, aber auch von schönen Augen und nacktem Fleisch. So richtig habe ich es damals nicht begreifen können, weshalb man ihn in Bautzen eingesperrt hatte. Ich konnte eben nicht sehen, was hinter den Stoffspannwänden geschah. Armer Matz. Aber zurück zu Tante Mariechen und dem elektrischen Stuhl. Morgen, sagte meine Mutter, gehen wir mal runter zur Durchsicht. Und das hätte sie nicht sagen dürfen. In der Nacht nach dieser Ankündigung träumte ich nicht von offenen Hemden und schwarzen Augen. Am nächsten Tag, dem Tag der Hinrichtung, die Todeszeit war für den Nachmittag angesetzt, wurde ich nach dem Essen plötzlich vermisst. Zuerst in der Wohnung. Mutter ging nach nebenan in die Verwaltung, in der ich oft mit Tante Anneliese Lippenstifte ausprobiert hatte, Fehlanzeige. Jetzt die Treppen in die Schwesternzimmer herauf, umsonst. Da nützte alles nichts zu Herrn Matz. Bei Herrn Dr. Press konnte ich ja nicht sein, trotz Tante Mariechen. Weiter ins Bettenhaus, Alarm im ganzen Ambu, wie das Ambulatorium genannt wurde. Es bildeten sich Suchtrupps, die den riesigen Komplex vom Boden bis zum Keller nach mir absuchten. Fantasiebegabt, wie meine Mutter war, malte sie sich das Schrecklichste aus. Vor einem Jahr war Marion, die Tochter von Bauers, im Mühlenvlies ertrunken. Dort spielte auch ich oft, also alles zum Vlies. Männer stocherten mit Wäschestützen die Uferränder ab, vergebens. Mutter in Tränen, Schwestern, Pfleger, Nachbarn stürzen in die Stadt. Vielleicht bei Zöllners, vielleicht bei Müllers, vielleicht bei Kriskes. Inzwischen wusste man auf dem Rathaus Bescheid. Die halbe Stadt suchte mich. Erschöpft, vor Verzweiflung rasend, weinend und jammernd endete die erfolglose Suchaktion schließlich in unserer Wohnung. »Der Junge ist tot, der Junge ist tot, er ist aber auch...« In Gruppen saß man auf allem, worauf man nur sitzen konnte, auch auf den Ehebetten, und beratschlagte, was überhaupt noch zu tun übrig blieb. Einer schaute unversehens unter die Betten, vielleicht war da auch ein Geräusch zu hören. Und da lag ich, schlief seelenruhig den Schlaf der Gerechten. Erleichterung, Freude, Zorn, Erleichterung, Zorn, wieder Freude, Junge, du bist aber auch. Ich antwortete verschlafen, nicht bohren, Angst. Ich hatte mich in meiner Fantasie so hoch geschaukelt, dass ich aus Angst vor der Guillotine einfach unters Bett gekrochen war, trotz Tante Mariechen. Kann nicht oder der Rosenkavalier? Eines meiner liebsten Feste ist das Osterfest. Vielleicht hängt das auch irgendwie damit zusammen, dass ich ein Stier bin. Ein stiergeborener Mensch, will ich sagen. Also ein Stier auf saftiger Blumenwiese liegend im Sonnenschein, das Bild gefällt mir schon. Ja, ein Stier. Aber zurück zu Ostern. Ich erinnere nur schöne Dinge. Die verregneten Ostern mal abgezogen. Der Geruch von frisch gekochten Eiern, Essig und Speck am Ostersonnabend. Alle an einem Tisch mit dem Färben beschäftigt. Diesen schönen Brauch verteidige ich bis heute. Meine Lieblings-Ostereierfarben sind das dunkle Rot, das kräftige Blau und vielleicht noch das Zwiebelbraun und Sonnengelb. Vor allem aber das grelle, aggressive, kräftige Rot. Stier? Dann das Eiersuchen am Ostersonntag. Früher durften wir erst lange nach Vater in den Garten kommen, wie Weihnachten in die Wohnstube. Der Hase war da. Der Duft nach erwachender Erde, nach Veilchen. Wir hatten zu Ostern immer blaue, duftende Veilchen im Garten. Die Sonne und die gefüllten Osternester. Vater war als Hase ein Fuchs. Überall versteckte Liebe für mich. Danach kam das Pingelholen bei den Paten. Tante Erna hatte immer die bestgefärbtesten Eier und als einzige die wundervoll natürlich aussehenden braunen Eier mit Zwiebelschale gefärbt. Dazu gab es jedes Jahr zwei Paar Socken und ein knallbuntes Hawaii-Campinghemd mit roter Kordel. Auf dem Hemd waren Strände mit Palmen und Cocktails mit Orangen. Sehr fremd, sehr schick. Das absolut überragendste Pingelholen aber war jedes Jahr das bei Oma und Opa und Ika auf dem Sonnenberg. Oma und Opa waren genauso wenig echt wie Ika, meine Tante, echt war. Auf diesem Sonnenberg war für mich ein botanisches Himmelreich. Und was die Unechten anging, waren sie für mich drei meiner wichtigsten und liebsten Menschen in meinem bis dahin kleinen Leben. Ich in einem riesigen Steingarten voller exotischer Blumen und Pflanzen. Über Enzian und Edelweiß wurde gar nicht geredet. Allein der Blick vom Berg herunter in die Stadt, auf das Schloss, die zwei Kirchturmspitzen, die roten Dächer, umgeben von sattem Grün. dann das Eierverstecken. Eine Liebestat zweier alter Menschen und ihrer kinderlosen, ältlichen Tochter an ihrem Muckerchen, ihrem Ersatzenkel und Kind. Es war ein einziger Märchenzauber. Einmal zu Ostern hatte ich von meinen Eltern ein ganz kleines Fahrrad bekommen mit dicken Gummireifen, fuhr aber nicht gern damit. Mutter zog mich fein an, wie sie meinte, und dann tat sie für Ika einen Schnellkochtopf, das Geschenk in meinen Kinderrucksack. Obenauf steckte sie einen passablen Rosenstrauß, eine Kostbarkeit damals. Dann schnürte sie zu und gab mir einen Schubs. Ich wollte so auf gar keinen Fall durch die Stadt fahren. Was sollten denn die Leute denken, Rosen aus dem Rucksack herauswinkend und überhaupt? Es ging alles so schnell. Ich heulte und trat in die Pedalen. »Du siehst so niedlich aus«, hörte ich Mutter noch rufen, die einen großen Wurf getan zu haben glaubte. Und ich war einmal angestoßen, fuhr und heulte und fuhr und fuhr und fuhr. »Warum hältst du nicht an? Ich kann nicht, kann nicht, kann nicht.« Ich fuhr und fuhr und fuhr und fuhr. Oben angekommen, hatte ich mir das Weinen verbissen und strahlte Oma, Opa und Ika an. »Siehst du niedlich aus«, rief es wieder. Ich verstand die Welt nicht mehr. War hier der Schauspieler geboren? Begann hier die Karriere eines Verstellers? Später sah ich einmal eine Postkarte. Sie zeigte einen bayerischen Buben mit Trachtenhut, Lederhose und Rucksack. Oben heraus schauten Rosen. Die Unterschrift war »Der Rosenkavalier«. Selten sah ich was Blöderes. Ein kleiner, dicker Bengel als Rosenkavalier. Als ich damals heulend auf den Sonnenberg zufuhr, hatte ich mich gefragt, »Warum hältst du nicht an, Rosenkavalier?« Und der dünne Junge, der ich damals war, lamentierte vor sich hin, »Kann ich, kann ich.« Noch heute fahre ich ungern Rad. Und pausbäckige Bayern als Rosenkavaliere? Ne.